Kabel.
Bin ich auf Sendung? Ja, okay. Hi. Technik. Gut, dass es euch gibt da. Ja, es ist einfach toll, hier zu sein, euch hineinzunehmen in Gottes Wahrheiten. Und Gott hat sein Wort gegeben, damit wir daraus die Prinzipien und uns das wahrnehmen können, was er für uns vorgesehen hat. Und heute habe ich dieses Thema über die wichtigste Gabe des Geistes und wie man sie einsetzt. Und jetzt würde ich gerne ganz kurz in eure Gedanken eintauchen dürfen. So wahrnehmen, was war jetzt gerade euer Gedanke, als ihr das gelesen habt? Die wichtigste Gabe des Geistes und wie man sie einsetzt. Welche Gabe war jetzt gerade für euch die wichtigste? Was ist gerade so hoch gepoppt in euren Gedanken? Wo würdet ihr jetzt gerade so einen Haken machen? Wir haben ja vorhin Textlesungen gehabt, wo diese Geistesgaben vorgestellt worden sind. Und Paulus, der erklärt diese Geistesgaben 1. Korinther 12 und er fasst sie dort, oder Luther übersetzt das so, Männer und Technik. So, jetzt. Paulus übersetzt diese Gaben des Geistes wie folgt, und ich habe sie hier nochmal zusammengefasst. Er sagt, Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis, Glaube, Gabe gesund zu machen, Kraft Wunder zu tun, prophetisches Reden, Gabe Geister zu unterscheiden, mancherlei Zungenrede und die Gabe Zungenreden oder Sprachengebet auch auszulegen. Die Frage war, welches wäre denn jetzt für euch die wichtigste Gabe des Geistes? Wo würdet ihr jetzt innerlichen Haken setzen? Was wäre für euch die wichtigste? Bevor ich diese Frage tiefer anschaue und eine Antwort darauf gebe, möchte ich erstmal eine ganz andere Frage beantworten. Da geht es darum, wozu Geistesgaben denn überhaupt? Also bevor es darum geht, was ist die wichtigste Gabe, wozu gibt Gott denn Geistesgaben, Gaben des Geistes in unsere Gemeinde hinein? Wozu ist die da? Und eine Antwort darauf zu geben, möchte ich euch hineinnehmen in eine Szene, wo Jesus mit seinen Jüngern zusammensitzt beim Essen. Das ist nichts Ungewöhnliches, das hat Jesus immer wieder getan. Und die Szene, die ich euch hineinnehmen will, steht in Apostelgeschichte 1, Verse 4 bis 5. Jesus ist wieder beim Essen mit seinen Jüngern zusammen. Aber diese Szene ist eine besondere Szene, denn diese Szene beschreibt Jesus mit seinen Jüngern nach der Auferstehung, also nach der Kreuzigung, nach seinem Sterben, als er auferstanden ist, und dann ist Jesus wieder mit seinen Jüngern zusammen. Und vom Text her ist es so, auch die letzten Minuten, die Jesus mit seinen Jüngern verbringt, man kann wahrnehmen, wenn jemand so die letzten Minuten hat, bevor er dann für immer weg sein wird, das, was er da sagt, ist wichtig. Das hat Gewicht. Und so die letzten Worte von Jesus können wir nachlesen, Apostelgeschichte 1, 4 bis 5. Und als er mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Und was es mit dieser Verheißung auf sich hat, also das Wozu, wozu sollen die Jünger jetzt warten, bis sie getauft werden mit dem Heiligen Geist, darüber spricht Jesus dann in Vers 8. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und bis Samaria und bis an die Ende der Erde. Jesus sagt hier, erstens, bleibt in Jerusalem, bis ihr den Heiligen Geist empfangt. Und zweitens, dieser Heilige Geist ist jetzt Kraft Gottes in euch. Und drittens, diese Kraft des Heiligen Geistes wird euch befähigen, Zeuge zu sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an die Enden der Erde. Und was Jesus hier jetzt den Jüngern ankündigt, das ist etwas, was er selber erlebt hat, selber erfahren hat. Erst als Jesus selber mit dem Heiligen Geist getauft worden ist, erst dann begann sein Dienst. Vorher war er Zimmermann, vorher war er Handwerker. Aber mit der Taufe von Jesus beginnt sein Wirken. Und in Apostelgeschichte 10, 38 wird dieses Wirken von Jesus wie folgt zusammengefasst. Da steht, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit Heiligen Geist und Kraft. Der ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren. Denn Gott war mit ihm. Hier kann ich wahrnehmen, dass das, was Jesus in dieser Welt gewirkt hat, alle Wunder, alle Heilungen, die Befähigung dazu, das zu tun, kam aus dem Geist Gottes, der in ihm war. Jesus von Nazareth steht da, gesalbt mit Heiligen Geist und Kraft. So steht es in diesem Vers. Und jetzt sagt Jesus seinen Jüngern, dass sie eben warten sollen in Jerusalem, bis sie ausgerüstet werden mit diesem Geist. Dass sie also genau das empfangen, was Jesus selber empfangen hat. Und so wie er erst fähig war, das zu tun, wozu er berufen war, durch den Gottesgeist in ihm, so sollten sie befähigt werden, das zu tun, wozu sie dann berufen sind, durch Gottesgeist in ihnen, nämlich Zeuge zu sein in dieser Welt. Und diese Aufgabe, Zeuge zu sein, das ist ja Aufgabe von uns, von Gemeinde. Aber dieses Zeugesein in dieser Welt funktioniert eben nicht aus eigener Kraft und Stärke und Befähigung, sondern wir werden befähigt dazu durch Gottes Geist in uns. Und was es jetzt eben mit dieser Kraft Gottes auf sich hat in uns, darüber lehrt jetzt Paulus. Und am ausführlichsten tut er das im 1. Korintherbrief in den Kapiteln 12 bis 14. Drei Kapitel lang lehrt jetzt Paulus über diese Kraft, über die Gaben des Geistes. Und Paulus steigt in dieses ganze Thema mit folgendem ein. 1. Korinther 12, Vers 1. Er sagt, über die Gaben des Geistes aber will ich euch, Brüder und Schwestern, nicht in Unwissenheit lassen. Das Megawort, was Paulus hier jetzt benutzt, ist dieses Wort Unwissenheit. Vielleicht kennt ihr diesen Vers aus Hosea 4, Vers 6, da steht, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Wenn ich also nicht weiß, wenn ich nicht Wissen habe, kann das tödliche Konsequenzen haben. Aber auch der Umkehrschluss ist wahr. Mein Volk wird leben, wenn es Wissen hat. Und so will Paulus hier jetzt den Christen Wissen geben über diese Gaben des Heiligen Geistes. Er will dafür sorgen, dass sie nicht unwissend bleiben. Und auch so wir. Er will dafür sorgen, dass wir nicht unwissend bleiben bei diesem Thema Gaben des Geistes. Er sagt also, Achtung, jetzt wird es wichtig. Und er entfaltet dieses Thema über drei Kapitel. 1. Korinther 12, 1. Korinther 13, 1. Korinther 14. Er nimmt viele Worte, um das zu erklären. Und das lässt wahrnehmen, wie wichtig ihm dieses Thema ist. Und er fängt an mit 1. Korinther 12, Vers 4. Er sagt, es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und das ist hier die zentrale Grundaussage über Geistesgaben. Jede Geistesgabe kommt vom Gottesgeist. Egal wie unterschiedlich oder abgefahren sich das anhören mag oder anfühlen mag, die Quelle dafür ist immer Gottesgeist. So, das ist mal ganz kurz Intro in Geistesgaben. Jetzt aber zu dieser Frage, welche ist denn jetzt die wichtigste in den Augen von Paulus? Ist es Wort der Weisheit? Wort der Erkenntnis? Ist es Glaube? Ist es Gabe, gesund zu machen? Ist es Kraft, Wunder zu tun? Prophetisches Reden? Gabe, Geister zu unterscheiden? Mancherlei Zungenrede? Oder die Gabe, Zungenrede zu unterscheiden? Welches ist jetzt die wichtigste Gabe für Paulus? Und die Antwort, die Paulus gibt, steht in 1. Korinther 14, Vers 1. Da steht, strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber, dass ihr prophetisch redet. Und das Erste, was ich hier wahrnehmen kann, ist wie ein Kontrast zu etwas, was in 1. Korinther 12, Vers 11 steht. Dort steht nämlich folgender Vers. Dies alles aber wirkt dasselbe eine Geist, der einem jeden das Seine zuteilt, wie er will. An diesem Vers kann ich wahrnehmen, Gottes Geist ist der, der Geistesgaben gibt. Und da ist keiner ausgeschlossen. Also jeder von uns hat Geistesgaben. Und das Zweite ist, dass Gott des Geistes ist, der diese Gaben gibt. Und ich nutze einfach, was er mir gibt. Das war die Dimension, wie ich Geistesgaben bis vor 2 Jahren verstanden habe. Aber dann habe ich 1. Korinther 14,1 gelesen. Und irgendwie war das für mich, als ob das immer verborgen war, obwohl es da stand. Bis vor wenigen Jahren habe ich das einfach nicht wahrgenommen. Was steht da? Strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes, steht da. Also ich habe die eine Dimension, dass Gottes Geist mir Gaben gibt, aber es gibt eine zweite Dimension, dass ich mich bemühen soll, ausstrecken soll. In meiner englischen Bibel steht für diesen Begriff Desire, also leidenschaftlich ausstrecken nach dem, was Gottes Geist für mich hat. Und die zweite Erkenntnis war dann das hier. Strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber darum, dass ihr prophetisch redet. Paulus sagt jetzt also, wenn ihr euch jetzt leidenschaftlich ausstreckt nach den Gaben des Geistes, streckt euch zuallererst nach der Gabe des prophetischen Redens aus. In den Augen von Paulus ist das die wichtigste Gabe. Danach soll ich mich ausstrecken, danach soll ich streben, da soll ich mich bemühen, leidenschaftlich mit Hingabe zu dieser Gabe hin. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mich gefragt, okay, und was ist das? Ich hatte keine Ahnung. Was ist prophetisches Reden? Und wie geht das? Zum Glück erklärt das Paulus selber. Paulus erklärt es in 1. Korinther 14,1 bis 5. Ich lese mal vor. Ersten Vers kennen wir schon. Strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber, dass ihr prophetisch redet. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott, denn niemand versteht ihn. Im Geist redet er Geheimnisse. Wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Ich möchte, dass ihr alle in Zungen redet. Aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch redet. Langer Text. Was macht Paulus hier? Paulus geht hin und vergleicht jetzt die Gabe des prophetischen Redens mit einer anderen Geistesgabe, mit dem Sprachengebet. Und er grenzt diese zwei Gaben zueinander ab. Und heute ist der Fokus auf prophetischem Reden. Also was sagt es Paulus über prophetisches Reden? Wieso, weshalb, warum des prophetischen Redens? Wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Also was macht prophetisches Reden? Die Schlüsselworte, die man wahrnehmen kann, sind Erbauung oder Auferbauung, Ermahnen, aber hier ist nicht Ermahnen gemeint im Sinne von Korrektur, sondern Ermahnen im Sinne von Ermutigung und Tröstung. Heißt, prophetisches Reden ist auferbauend, ist ermutigend, ist stärkend, ist tröstend. Und da es jetzt eine Gabe des Geistes ist, kommen diese auferbauenden, ermutigenden, stärkenden, tröstenden Worte nicht von mir, sondern es sind Worte, die Gottes Geist mir gibt für eine Person. Und hier kommt jetzt natürlich das Spannende. Wie nehme ich denn bitte wahr, was Gottes Geist spricht? Wie nehme ich die Worte wahr, die er mir gibt für jemand anders? Wie spricht denn Gottes Geist zu meinem Geist? Und vom Prinzip her ist das sehr einfach. Und die Voraussetzung dafür ist wirklich nur eine einzige. Die Voraussetzung ist, dass ihr Jesus Christus in euer Leben aufgenommen habt. Dass er euer Herr ist. Dass wir sagen, dass er in uns ist, dass wir unser Leben ihm anvertraut haben. Denn in dem Augenblick, wenn ihr das tut, wenn ihr euer Leben Jesus gebt oder gegeben habt, das wisst ihr, dann werdet ihr Gottes Kind. Gott wird euer Vater. Ihr werdet herausgerissen aus dem Reich Satans und werdet verpflanzt in das Reich seines Sohnes. Und Folgendes passiert da noch, und das ist wichtig in Bezug auf prophetischem Reden. Dein Geist in dir wird neu geschaffen. Und Gottes Geist kommt in deinen Körper. Heißt also jetzt hier, Gottes Geist ist in mir. Das heißt, wenn ich hier rüber gehe, ist Gottes Geist in mir. Wenn ich hier runter gehe, ist Gottes Geist in mir. Er ist in meinem Körper gegenwärtig. Und mein Geist ist neu geboren. Das ist, was wir Wiedergeburt nennen. Und jetzt kann Gottes Geist zu meinem wiedergeborenen Geist sprechen. Ich kann wahrnehmen, was Gott sagt. Und dass das so ist, können wir lesen in Römer 8, 16. Genau. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Ein mächtiger Vers, den wir alle gut kennen. Aber in diesem Vers kann ich wahrnehmen, dass mein Geist es wahrnehmen können muss, was Gottes Geist spricht. Sonst kann ich nicht wahrnehmen, dass er mir diese Worte sagt, dass ich sein Kind bin. Wäre mein Geist nicht fähig, Gottes Geistes Reden wahrzunehmen, könnte ich das nicht wahrnehmen. Aber dieser Vers sagt, du kannst es, weil du bist wiedergeboren und dein Geist ist in dir wiedergeboren und Gott ist in dir gegenwärtig. Und das jetzt angewendet auf die Gabe des prophetischen Redens heißt, Gottes Geist gibt mir Worte in meinen Geist und dann braucht es jetzt nur noch zwei Dinge. Das eine ist, ich muss es wollen. Ich muss das aussprechen wollen, was Gottes Geist mir gibt. Und noch einen Schritt weiter, ich muss es überhaupt wollen, dass diese Gabe des Geistes in mir lebendig wird. Gott gibt dir Gaben, aber er wird es niemals nie aufdrücken oder aufzwingen. Wir sind berufen zur Freiheit. Und das heißt auch, dass Gott uns gibt, aber wir nehmen. Und wenn wir nicht nehmen, ist es dann nicht da. Und das Zweite ist, es braucht Mut. Mut, das auszusprechen, was du empfangen hast, was du meinst, wahrgenommen zu haben. Mut, es dann jemandem zu sagen. Denn ich kann mich ja auch verhört haben. Ich kann auch falsch wahrgenommen haben oder nur halb wahrgenommen haben. Da braucht es Mut, das zu tun, was ich meine, empfangen zu haben für jemanden. Und wenn ich jemand jetzt ein prophetisches Wort weitergebe, gibt es eine Regel, die Paulus definiert. Und ich habe diese Regel für mich in die Worte gepackt, 3-7. Ihr wisst, was man mit 7 tut, ne? Man macht so Sand rein und dann siebt man durch, bleibt was hängen, der nächste Sieb und so weiter. 3-7. Und diese 3-7 sind 3 Worte, mit denen ich prüfe, ob das ein prophetisches Wort ist, was ich jemand sagen will. Ist es auferbauend? Erste Sieb. Wenn es nicht auferbauend ist, ist es kein prophetisches Wort. Ist es aufbauend, geht es durch ins zweite Sieb. Ist es ermutigend? Wenn es nicht ermutigend ist, weg. Drittes Sieb. Ist es stärkend? Also ein prophetisches Wort, was ich gemeint habe zu empfangen, was Gottes Geist mir gegeben hat, ich prüfe es. Ist es aufbauend, ermutigend, stärkend? Wenn es das ist, dann sage ich dieses Wort weiter. Und dann gehe ich zu jemand hin und sage, darf ich dir einen prophetischen Eindruck von Gott geben? Und wenn der sagt, nee, dann ist es ein Nein. Ich drücke niemals nie jemanden ein prophetisches Wort auf. Aber wenn der sagt, ja, dann habe ich die Freiheit, ihm das prophetische Wort zu geben. Und auch ich selber, der es empfange, prüfe, ist es auferbauend, ermutigend, stärkend oder ist gerade jemand, dem meine Schuhe nicht gefallen? Auch ich prüfe, was mir gesagt wird. Aber wenn es mir gesagt wird, wenn jemand den Mut hatte, zu mir zu kommen, mir ein prophetisches Wort von Gott zu sagen, dann ist das wertvoll, dann ist das kostbar. Und diese Worte, die ich in den letzten 18 Jahren bekommen habe, ich habe sie mir aufgeschrieben. Bin ich schon wieder? Ja, noch da? Nicht da? Noch da? Ja, okay. Ich habe die mir aufgeschrieben und auf Bilderrahmen geklebt. Und die hängen bei mir an der Wand. Manche habe ich auch schon weggetan, weil es viele sind und tausche die ab und zu aus, einfach um mich an das zu erinnern, was Gott mir durch Menschen hat sagen lassen. Oder manchmal ist es nur ein Foto, ein Bild, was mir jemand gibt als Eindruck. Aber das ist wertvoll, weil hier Gott mir etwas sagen will, was mich aufbaut, was mich ermutigt und was mich stärkt. Wie fange ich an? Ich bitte einfach Gott, dass er mir ein prophetisches Wort für jemanden gibt. Und dadurch, dass ich das bitte, bin ich bereit, diese Gabe zu empfangen, in dieser Gabe unterwegs zu sein, mich da drin zu üben. Und wenn ich dann was wahrgenommen habe für jemand, was ermutigend, auferbauend und stärkend ist, dann gehe ich hin und frage die Person, ob ich ihr das sagen darf. Und wenn das Ja, das Okay kommt, dann sage ich das auch. Und keine Sorge, wenn das manchmal nur ein Wort ist, dann ist es nur dieses eine Wort. Manchmal möchte man noch was außenrum bauen und das habe ich auch schon gemacht und bin dann später wieder zu der Person her und gesagt, vergiss die drei Sätze hinten dran, es war nicht nur dieser eine Satz. Das war von Gott, der Rest habe ich irgendwie dazu gemacht. Auch das zu trauen, du, ich habe nur ein Wort für dich oder ich habe einen Satz oder ich habe einen Bibelvers oder ich habe hier ein Bild, ich habe keine Ahnung, was ich damit soll, aber ich glaube, Gott will mir das, dass ich dir das jetzt gebe. Und dann gebe ich und dann wird Gott mit dem Bild in der Person etwas machen. Aber mein Job ist es, das weiterzugeben, was ich von Gott empfangen habe. Wenn ich das nicht tue in der Gemeinde, dann ist die Wirkung dessen, was Gott durch die Gabe tun will, nicht vorhanden. Weiß nicht, vielleicht habe ich das Beispiel schon mal gezeigt. Das seid ihr, Gottes Geist. Haben nichts miteinander zu tun. Ich nehme aber Gottes Geistesgaben. Nimm das in Anspruch. Dann passiert, ja, da ist der Handballer. Dann passiert etwas ganz anderes. Und das ist der Unterschied. Oh, jetzt bin ich schon wieder weg. Ist noch da, okay. Das ist der Unterschied, ob wir das nutzen, was Gottes Geist uns in die Gemeinde gibt oder nicht. Es ist nicht das. Er gibt es uns, aber wenn wir es nicht nutzen, ist es nicht da. Paulus, ganz am Ende, formuliert es nochmal für uns auch als Gemeinde. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Also dieses prophetische Reden ist, dass wir als Gemeinde ermutigt, auferbaut, gestärkt werden, Dinge zu tun, Wege zu gehen, die Gott für uns hat. Wie jetzt die Frage des Bauens ist im Raum. Was hat er von uns? Welche Worte von Gott habt ihr für die Gemeinde? Was nehmt ihr wahr und teilt es weiter? Und es ist, Geistesgaben sind halt, wie ich vorhin schon gesagt habe, wie so ein Geschenk. Gott gibt uns das. Ein Geschenk, wenn du jetzt ein Geschenk kriegst, was tust du mit einem Geschenk?
Aufmachen.
Aufmachen, genau. Da ist nichts drin, ist nur Luft, ist nur Demo. Genau, aber du musst es aufmachen. Wenn du ein Geschenk kriegst und du hast jetzt das Geschenk und du stellst es ins Regal, dann ist es zwar da, aber der Inhalt des Geschenks ist für dich nicht verfügbar. Du hast keinen Nutzen davon, außer dass es als Deko im Schrank steht. Und so möchte Gott uns, die Gemeinde, ermutigen durch diese Gabe des prophetischen Redens. Und deswegen sagt Paulus, es ist für ihn die wichtigste Gabe. Weil wenn ihr ermutigt seid, dann könnt ihr die Wege auch gehen, die Gott für euch hat. Wenn ihr nicht ermutigt seid, könnt ihr sie nicht gehen, obwohl die Wege da sind. Ganz am Ende, 1. Korinther 14, 39, sagt Paulus das nochmal. Darum, liebe Brüder, bemüht euch um die prophetische Rede. Er bringt es ganz am Ende nochmal, so nach dem Motto, hey, jetzt habt ihr es hoffentlich verstanden. Das ist wichtig. Und ich möchte es heute auch praktisch machen. Zum einen, wenn ihr rausgeht, findet ihr da hinten solche Zettel. Da sind die Geistesgaben drauf. Da könnt ihr nochmal für euch entscheiden, welches werden jetzt für mich die Gabe, nach der ich mich ausstrecken und streben will. Und oben kann man es auch reinschreiben. Da steht, die Gabe des Geistes, nach der ich mich ausstrecken will, ist, ich schreibe die rein. Habt ihr nochmal die Bibelverse dazu Und noch ein QR-Code, der euch zum anderen Teil der Predigt führt. Da geht es dann um Sprachengebet. Um das nochmal zu erklären, das ist das eine. Aber ich möchte es nach dem Gottesdienst auch praktisch anbieten. Das heißt, wenn der Gottesdienst rum ist, wer ein prophetisches Wort haben möchte, kann nach vorne kommen und ich werde euch ein prophetisches Wort von Gott geben, das ihr selber erlebt, auch wie es funktioniert. So viel mal von mir zu dem Thema. Amen.